Willkommen zu Mordhoch 2, ein Podcast über wahre Verbrechen. Ich bin Nadine Darashar.
Und ich bin Sarah Wedler. In unserem Podcast besprechen wir Fälle, die uns aus bestimmten Gründen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, ob ein Fall extrem bekannt oder unbekannt, ob er geklärt oder ungeklärt ist. Wir behandeln sowohl Mord- als auch Vermisstenfälle, die auf der ganzen Welt stattgefunden haben.
Denkt bitte daran, dass es sich dabei um einen realen Fall handelt. Wenn ihr also später über das Verbrechen diskutiert oder uns Kommentare hinterlasst, seid bitte respektvoll, auch zueinander. Da wir Themen behandeln, die einigen von euch sehr nahe gehen könnten, findet ihr eventuelle Triggerwarnungen in der Folgenbeschreibung.
Nadine, ich greife jetzt einfach direkt mal kurz vor und erkläre unseren Hörerinnen und Hörern da draußen, was sie heute und in der nächsten Folge erwartet. Es ist nämlich so, dass es mal wieder eine Doppelfolge von uns gibt. Das haben wir bei Beginn der Recherche zum heutigen Fall selber nicht gedacht, aber wir wurden dann überrascht davon, wie viel wir da eigentlich zusammentragen konnten. Wir sprechen mit euch über einen sehr, sehr aktuellen Fall, der aber ganz viel Hintergrund hat, und dieser Hintergrund beschäftigt uns sogar schon seit 2018. Insofern haben wir jetzt eine riesen Recherche gemacht, haben ganz viele Informationen für euch, ganz viele wirklich schockierende Schicksale, und das hätte den Rahmen einer Folge jetzt einfach komplett gesprengt. Deswegen also heute Teil 1, nächste Woche Teil 2. Und wir wollen diesmal auch ganz schnell damit loslegen, aber bevor wir einsteigen, Nadine, hast du noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte vorab gerne eine kleine Warnung aussprechen, also zusätzlich zu unseren Triggerwarnungen, die wir, wenn vorhanden, dann auch immer in der Folgenbeschreibung haben. Denn ich finde, das hier ist einer unserer härtesten Fälle überhaupt, die wir bisher gemacht haben. In dieser Folge geht es nämlich um das Thema Suizid, Selbstverletzung, aber auch um sexuellen Missbrauch von Kindern und von Jugendlichen. Auch das Wort Tierquälerei wird am Rande erwähnt, wir gehen hier aber nicht ins Detail. Wir gehen generell so wenig wie möglich ins Detail, was die Gewalt angeht. Allerdings sind manche Beschreibungen halt unumgänglich, um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen. Wenn euch also eins von diesen Themen triggert, wenn ihr damit irgendwie nicht gut zurechtkommt, dann skippt diese Folge am besten oder hört sie zumindest mit jemandem gemeinsam an, dem ihr vertraut, mit dem ihr später darüber reden könnt. Solltet ihr euch unsicher sein, dann ist es vielleicht besser, diese Folge so oder so zu skippen und hört dann einfach wieder bei einer ganz normalen Crime-Folge rein. Außerdem kommt jetzt an dieser Stelle auch schon unsere Werbung. Ihr wisst, dass das leider unumgänglich ist, damit finanzieren wir den Podcast. Wir ziehen die Werbung an dieser Stelle aber vor, damit ihr später beim Hören nicht gestört werdet.
Eine kurze Werbeempfehlung von uns für euch.
Nadine, weißt du, was ich ganz vergessen hatte?
Du vergisst eigentlich immer alles. Wo soll ich jetzt anfangen aufzuzählen?
Ja, aber darum geht's ja jetzt gerade gar nicht. Sondern worauf ich hinaus will ist, ich hatte eine ganz bestimmte Sache total vergessen, nämlich wie gerne ich Eistee mag.
Ja, wie kann man das denn vergessen? Wie kann man vergessen, was man gerne mag?
Ja, das kann ich dir erklären. Ich versuche jetzt schon seit einer Weile weniger Zucker zu mir zu nehmen. Und noch dazu wurde mein Lieblingseistee abgeschafft. Also hatte ich da jetzt eigentlich doppelt keine Motivation mehr, welchen zu trinken. Und das, obwohl Eistee eigentlich gerade jetzt im Sommer das ideale Getränk ist.
Oh ja.
Ich meine, der ist lecker, erfrischend. Und wie der Name schon sagt, auch perfekt mit ein paar Eiswürfeln drin.
Und wenn die Eiswürfel noch Minzblätter enthalten, perfekt.
Nur mit deinem Minzblätter-Fetisch. Naja, ich bin jedenfalls froh, dass ich jetzt einen neuen Eistee entdeckt habe, den ich suchten kann. Und der hat sogar noch viel mehr Vorteile als all die anderen Sorten von früher.
Ja, die waren ja einfach nur lecker.
Ja, genau. Und die Rede ist jetzt hier von den Holy Eistees, die es nicht nur in den Standardsorten Pfirsich und Zitrone gibt, wobei die bei Holy sogar mit Honig aufgepimpt wurde, sondern auch in Mango Passionsfrucht, Limette Matcha und Acai Hibiskus.
Du hast schon wieder was vergessen.
Ach nö, was denn?
Vanille-Himbeer zum Beispiel. Eine der allerbesten Sorten. Und Apfel. Den finde ich auch so gut.
Ja, okay, da muss ich dir recht geben. Ich habe schon wieder was vergessen. Aber eine Sache vergesse ich nicht, nämlich, dass die Holy Eistees nicht nur lecker sind, sondern auch zuckerfrei, koffeinfrei und vegan. Und außerdem haben sie gerade einmal 17 Kalorien pro Portion, also auf einen halben Liter gerechnet. Und günstig sind sie auch noch. Pro Portion zahlt man nur 80 Cent.
Und?
Hast du schon wieder was vergessen?
Sie sind im Sommer perfekt zum Mitnehmen. Also für mich ist der Sommer ja so die Zeit, wo ich einfach total viel unterwegs bin. Ich mache irgendwelche Tagestrips, bin shoppen, mache Ausflüge, Wanderungen und so weiter. Auch beruflich bin ich total viel unterwegs. Und ich bin eigentlich so der Typ, der dann immer mehrere Wasserflaschen mitschleppt oder Sixpacks im Auto hat und so. Aber das ist mit Holy jetzt nicht mehr nötig. Ich brauche einfach nur meinen Shaker und diese kleinen süßen und super leichten Tütchen. Und dann kann ich mir überall was Leckeres zu trinken mixen, denn ich brauche nicht mehr als einen Wasserhahn.
Jetzt hast du aber was vergessen. Nämlich, dass es den Shaker in ganz vielen coolen Designs gibt. Aber egal, woraus ihr euer Holy trinkt, das Beste ist, dass ihr eurem Körper damit ganz nebenher auch noch was Gutes tut. Die Eistees enthalten nämlich echten Teeextrakt, Antioxidantien und Ballaststoffe, die das Immunsystem unterstützen. Das kann euch auf jeden Fall kein überzuckerter Eistee aus dem Supermarkt bieten.
Und das Beste ist, mit uns bekommt ihr eure Ladung Holy Eistee oder auch Holy Energy oder Holy Hydration oder auch die Milchshakes jetzt sogar noch günstiger. Mit dem Code MHZ5, alles groß geschrieben, erhalten Neukunden 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Und mit dem Code MHZ, auch alles groß geschrieben, gibt es 10% für Holifizierte.
Ja, benutzt dafür sehr gerne auch den Link aus unseren Shownotes. Dann bekommen wir eine kleine Provision, was uns hilft, euch unseren Podcast weiter so regelmäßig anzubieten. Also ihr seht, jede Menge Vorteile, mit denen auch ihr in euren aktiven, erfrischenden, hoffentlich unvergesslichen Sommer starten könnt.
Cheers!
Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Er ist 13 Jahre alt. Ein Alter, in dem man sich eigentlich gut fühlen sollte. In dem man noch jung genug ist, um ein bisschen Kind zu sein. Und in dem die ganze Welt, das ganze Leben noch offen vor einem liegt. Aber er fühlt sich nicht gut. Er hat düstere Gedanken und findet kaum noch die Kraft, an seinem ganz normalen Leben teilzunehmen. Also beschließt er, sich Hilfe zu holen und meldet sich dafür in einem Forum an, in dem Menschen mit Selbstmordgedanken einander Mut zusprechen können. Schnell findet ihn dort ein Mädchen. Sie ist ebenfalls 13 Jahre alt und stammt aus Finnland, weit entfernt vom US-amerikanischen Wohnort des Jungen. Auch in ihrem Leben läuft es gerade nicht so, wie es sollte. Sie hat eine Geschichte voller Selbstverletzung und Demütigung hinter sich. Und anstatt dem Jungen anzubieten, sich gemeinsam aus der Dunkelheit zu kämpfen, macht sie ihm ein anderes Angebot. Sie möchte sein Suicide-Bestie sein. Der Mensch, der sich mit ihm gemeinsam das Leben nimmt, damit er es nicht alleine tun muss. Der Junge möchte zuerst nicht. Er war ja immerhin in das Forum gekommen, um sich Hilfe zu suchen, nicht um noch tiefer in den Sumpf aus selbstzerstörerischen Gedanken abzurutschen. Doch das Mädchen bleibt hartnäckig. Und der Junge entscheidet sich schließlich um. An einem Morgen im Januar 2022 ist dann der Zeitpunkt gekommen. Das Mädchen gerät allerdings in Panik und holt noch jemand anderen in den Chat. Dieser jemand ist deutlich älter. Er könnte den beiden gut zureden, könnte sie von ihrem düsteren Vorhaben abbringen. Aber ihn interessiert nur eines. »Hast du ein Seil?«, fragt er den Jungen. Der Junge bejaht. Und wenig später ist der 13-Jährige tot.
Einige von euch haben von dem 13-jährigen Jungen und seinem viel zu frühen Tod vielleicht schon in der letzten Zeit in den Medien gehört. Und mit noch größerer Wahrscheinlichkeit habt ihr in der letzten Zeit den Namen White Tiger gehört. Bei White Tiger handelt es sich um denjenigen, der den 13-jährigen Jungen nach dem Seil gefragt hat. White Tiger, das ist das Internetpseudonym eines jungen Mannes aus Deutschland, der am 17. Juni in Hamburg verhaftet worden ist. Ihr seht also, die Sache ist sehr frisch, daher ein kleiner Disclaimer vorab. Der Mann, der sich White Tiger nennt, wurde noch nicht verurteilt, weshalb wir über ihn als mutmaßlichen Täter sprechen. Auch wenn wir das nicht in jedem Satz wiederholen. Sein richtiger Name ist aus der Presse bekannt, wir werden ihn aber aus rechtlichen Gründen nicht nennen. Auch manche anderen Namen sind geändert. White Tigers Taten sind der neueste Auswuchs eines Phänomens, das schon seit den 2010er Jahren im Internet sein Unwesen treibt. Und über dieses Phänomen und seine neuesten Entwicklungen und die schrecklichen Verbrechen von White Tiger und seinen Komplizen wollen wir euch heute berichten, um Aufmerksamkeit zu schaffen und um zu warnen. Viele von euch haben selbst Kinder oder jüngere Geschwister und je mehr Menschen über das leider wachsende Phänomen Bescheid wissen, desto mehr kann man ein Auge auf junge Menschen haben, ein Bewusstsein für die Gefahren gewisser Internetgruppierungen schaffen und im besten Fall das Schlimmste verhindern. Da wir zu diesem Thema schon seit vielen Jahren recherchieren, dadurch einen engen Bezug und jede Menge Informationen haben, hoffen wir, dass wir euch ein gutes und hilfreiches Bild vermitteln können. In der heutigen Folge geht es also um die sogenannten Selbstmord-Challenges und den daraus entstandenen Internetkult, das Netzwerk 764. Doch um das besser beleuchten zu können, müssen wir in der Zeit zurückreisen, und zwar ein ganzes Stück.
Es ist 2018.
Nadine und ich sind gerade gemeinsam auf Recherchereise und machen uns Gedanken über den nächsten Thriller, den wir schreiben wollen. Eigentlich wollen wir unsere Reihe fortsetzen, haben auch schon Ideen dafür im Kopf. Aber dann lesen wir im Internet über etwas, das gerade unter besorgten Eltern weit über die deutschen Grenzen hinaus die Runde macht und das uns einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Und das ist irgendwie unser Stichwort. Denn seit wir mit dem Schreiben begonnen haben, entscheiden wir uns immer wieder für Themen, die uns selber schocken. Noch nie war dieses Gefühl, etwas zu dem Thema machen zu wollen, aber so intensiv wie diesmal. Denn das Thema, um das es jetzt geht, ist viel abgründiger, als es jeder Serienkiller-Roman je sein könnte. Und wir haben das Gefühl, dass mehr Menschen davon wissen sollten. Um gewarnt zu sein. Um das zu begreifen, was uns selbst schwerfällt. Dass es Menschen auf der Welt gibt, die aus dem Tod ein Spiel machen, einen Wettbewerb. Die andere Menschen umbringen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Ohne auch nur ihren Schreibtischstuhl verlassen zu müssen. Diese Tatsache saugt unsere komplette Aufmerksamkeit auf. Also melden wir uns umgehend bei unserem Verlag, schmeißen alle Pläne um und beginnen mit einer Recherche, von der wir noch nicht ahnen, dass sie 7 Jahre später wie ein Bumerang zu uns zurückgeflogen kommt. Dass das Böse, das von zu Hause aus über die Tastatur agiert, sich in dieser Zeit weiterentwickelt hat. Dass es größer und umfassender geworden ist. Und dass immer noch Menschen deswegen sterben. Aber beginnen wir beim Ursprung, der Quelle des Übels. Der sogenannten Blue Whale Challenge.
Wale, so heißt es, sind die einzigen Tiere, die Selbstmord begehen. Manchmal sollen sie sich absichtlich in seichte Gewässer treiben lassen, um zu stranden und zu sterben. Davon wissen die Eltern der 16-jährigen Nadja nichts, als sie erfahren, dass ein paar Gemälde von ihrer Tochter in deren Schule ausgestellt werden sollen. Sie sind stolz auf ihre Tochter, die schon seit klein auf ein riesiges künstlerisches Talent besitzt. In jeder freien Minute malt sie in ihre Skizzenbücher oder fertigt verträumte Collagen an. Und in der letzten Zeit haben ihre Werke oft ein ganz bestimmtes Thema. Blauwale. Auch die Bilder, die schwarz gerahmt in der Schule ausgestellt werden sollen, zeigen Wale oder Walskelette auf verträumten blauen Hintergründen. Alle sind sich einig. Diese Werke sind wunderschön und wer weiß, vielleicht hat die 16-Jährige ja eine Zukunft als Künstlerin vor sich. Was weder ihre Eltern noch ihr großer Bruder Marty ahnen, Nadja hat, wenn es nach gewissen Personen im Netz geht, gar keine Zukunft mehr. Der Countdown zu ihrem Tod hat bereits begonnen. Die Wale begleiten sie jetzt jeden Tag. Sie fertigt Collagen von ihnen an und klebt sie in ihre Skizzenbücher. Dazu Aufschriften wie Still Blue. Neben dem mannshohen Spiegel in ihrem Zimmer hängt ein Bild von einem Wal mit der Aufschrift I'm a Blue Whale. Niemand macht sich darüber Gedanken. Niemandem fällt dazu etwas Negatives ein. Ob ihrer Familie die vielen Walmotive überhaupt auffallen, ist fraglich. Und wenn ja, dann denken sie wahrscheinlich einfach, dass Nadja gerade einen künstlerischen Hang zu diesen Tieren hat. Keiner denkt hier an etwas Böses. Keiner an irgendetwas Gefährliches. Dann, an einem scheinbar ganz normalen Tag, stellt Nadja ihrer Mutter eine seltsame Frage. Und zwar, ob sie aufs Hausdach könnte. Die Familie lebt in einem Einfamilienhaus. Wie es genau aufgebaut ist, ist leider nicht bekannt. Aber die Mutter, die erlaubt Nadja jetzt aufs Dach zu gehen. Sie denkt sich nichts dabei. Sie denkt, vielleicht hat Nadja ein Schulprojekt oder möchte aus Neugier aufs Dach. In den nächsten Tagen geschieht nichts weiter Auffälliges. Nichts, dass die Familie warnen würde oder ihnen die Möglichkeit geben würde, auf irgendeine Art und Weise einzugreifen. Und dann, an einem weiteren, scheinbar ganz normalen Tag im Jahr 2022, nimmt sich Nadja wie aus dem Nichts das Leben. Auf welche Art, das wird von der Familie nicht bekannt gegeben. Wahrscheinlich, um Nachahmungstäter abzuhalten. Nadjas Eltern verfallen auf der Stelle in Schockstarre. Sie können es nicht fassen. Ihre Tochter soll sich umgebracht haben? Ihre fröhliche, aufgeschlossene Tochter, die es liebte, Grimassen zu schneiden und alle um sich herum zum Lachen zu bringen? Die mit ihrem Dackelblick, wie sie ihn immer nannte, alles bekommen konnte, was sie wollte? Sie verstehen es nicht. Sie verstehen nicht, was in der 16-Jährigen vor sich gegangen sein muss, dass sie so etwas getan hat. Dass sie so früh aus dem Leben geschieden ist. Freiwillig. Ihr Bruder Marty jedoch reagiert ganz anders. Er verfällt nicht in Schockstarre. Er will Antworten auf seine Fragen und so fängt er noch am selben Tag an, Nadjas Sachen zu durchstöbern. Er sieht sich Nadjas Zeichnungen an und stößt dabei auf gleich mehrere seltsame Dinge. Zum einen sind das Briefe, die auf Russisch verfasst sind, in kyrillischer Schrift, teilweise sogar Liebesbriefe. Keiner aus der Familie hat bisher gewusst, dass Nadja in der Lage war, Russisch zu schreiben oder zu verstehen. Doch das ist nicht alles, was Marty findet. Er stößt auch auf eine Bleistiftzeichnung von einem Mädchen, das sein Gesicht vermummt hat. Nur die Augen sind zu sehen. Darunter steht ein Name, ebenfalls in kyrillischer Schrift. Der Name darunter lautet Rina Pajenkova. Marty hat diesen Namen noch nie gehört, aber irgendwie hat er ein komisches Gefühl und er glaubt, dass er der Sache nachgehen muss. Das tut er dann auch und stößt dabei auf etwas absolut Unfassbares. Denn Nadja ist nicht etwa aus dem Leben geschieden, weil sie allein persönlich und für sich diese Entscheidung dazu getroffen hat, es wäre ja schon tragisch genug. Nadja ist bewusst in den Tod getrieben worden. Von wem und weshalb? Die Antwort darauf findet er, als er Rinas Namen folgt, und zwar auf eine verdammt dunkle Seite des Internets.
Denn dort ist Rina Pajenkova ein Star, ein Idol. Aber nicht, weil sie wie Nadja durch ihre Kunst von sich reden gemacht hätte oder weil sie mit irgendwas anderem zu ihren Lebzeiten Ruhm erlangt hat. Nein, Rina ist berühmt für ihren Tod. Doch sprechen wir zuerst einmal über ihr Leben. Rina, deren eigentlicher Name Renata Kambolina lautet, wird am 18. Dezember 1998 im russischen Ussurisk geboren. Sie hat ein großes Interesse für Computertechnik, worauf sie sich auch beruflich spezialisieren will, und für Musik. Sie spielt Schlagzeug und gründet mit Freunden die Band Needless, benannt nach einem Anime. Tatsächlich mag auch Rina Kunst. Sie hat einen älteren Bruder, der schon von zu Hause ausgezogen ist, und ihre Mutter ist alleinerziehend. Um Rina etwas bieten zu können, hat sie zwei Jobs. Rina mag alles, was etwas dunkler und düsterer ist, gilt aber trotzdem als gut gelauntes Mädchen, das gerne und viel Zeit mit ihren Freunden verbringt. Am 22. November 2015 macht Rina einen Ausflug zu den Gleisen der Transsibirischen Eisenbahn, deren Strecke durch ihre Heimatstadt verläuft. Dort macht Rina drei Selfies von sich. Auf all diesen Bildern ist ihr Gesicht bis auf die Augen vermummt und sie trägt eine pinkfarbene Mütze. Außerdem hat sie große schwarze Kopfhörer auf. Eines der Bilder zeigt sie mit dem vorbeifahrenden Zug im Hintergrund. Auf dem zweiten liegt sie auf den Gleisen, seitlich starr in die Kamera blickend. Auf dem dritten wiederum reckt sie ihren blutigen Mittelfinger in die Kamera, während ihre Augen wirken, als würde sie fröhlich lächeln. Als sie die Fotos auf dem russischen Netzwerk V-Kontakte postet, schreibt sie zu diesem Bild die Worte Nia, Paka, was übersetzt in etwa so viel bedeutet wie Naja, tschüss oder Okay, tschüss. Und diese Worte verursachen einem eine Gänsehaut, wenn man weiß, was Rina am nächsten Tag tun wird. Am 23. November 2015 um 10.30 Uhr morgens geht sie nämlich erneut zu den Gleisen. Bei der Böschung jenseits der Gleise wartet sie, bis sie den Zug nahen sieht. Dann läuft sie schnell zu den Gleisen. Wie auf einem der Fotos legt sie sich hin, mit dem Hals direkt auf die Schienen. Der Lokführer sieht sie, doch er kann nicht mehr bremsen. Rina wird enthauptet. Sie wird nur 16 Jahre alt. Die Nachricht ihres Todes verbreitet sich in der ansonsten eher ereignislosen Stadt Ussurisk wie ein Lauffeuer. Rinas Mutter ist am Boden zerstört. Sie muss das Schlimmste durchleben, was einer Mutter passieren kann, und versteht nicht, warum. Sie hatte in der letzten Zeit ein paar kleinere Streitereien mit Rina, und vor einer Weile haben sich Rina und ihr Freund getrennt. Aber Selbstmord? Nie hätte sie geglaubt, dass ihre Tochter gefährdet ist. Rinas Mutter ist absolut verzweifelt und ahnt nicht, dass alles noch schlimmer wird. Denn Rinas Tod wird jetzt ausgeschlachtet. Und wenig später wird ihre Mutter mit Nachrichten völlig fremder Menschen bombardiert, die alles über Rina wissen wollen und sogar Geld für Fotos von ihr bieten. Der Grund dafür ist, dass Bilder ihres enthaupteten Körpers im Netz kursieren. Angeblich hat ein Polizist sie an einen Freund geschickt und der sie dann wiederum veröffentlicht. Und rund um Rinas Tod verbreitet sich nun ein regelrechter Kult. Unter ihren Fotos und auf ihrem V-Kontakte-Profil werden Kommentare gepostet wie Rina, du bist die Beste.
Ihr Suizid wird im Netz gefeiert und keiner versteht so recht, warum. Gibt es unter Jugendlichen eine Art Selbstmordkult? Oder wie kommt es, dass der Selbstmord einer 16-Jährigen hingestellt wird, als wäre er etwas Erstrebenswertes und Gutes? Es dauert nicht lange, bis Gerüchte aufkommen. Ziemlich verstörende Gerüchte. Es heißt, es würde im Internet ein Spiel geben. Eine Challenge. Um das mal zeitlich für euch einzuordnen. Damals, in den 2010er Jahren, war so die Zeit der großen Internet-Challenges. Bestimmt erinnert ihr euch alle an die Ice Bucket Challenge, bei der sich Leute einen Eimer Eiswasser über den Kopf gegossen haben, um auf die Nervenkrankheit ALS aufmerksam zu machen. Das war ja eigentlich was Gutes, doch im Zuge dessen kam es auch zu verstörenden Challenges, wie beispielsweise der Tide Pod Challenge, bei der Jugendliche in Waschmittelpots gebissen haben, beziehungsweise diese zum Teil auch gegessen haben, woraufhin einige natürlich mit Vergiftungserscheinungen ins Krankenhaus mussten. Doch diese Challenge, über die jetzt gesprochen wird, im Zusammenhang mit dem Tod von Rina Pajenkova, die toppt alles. Es ist nämlich so, dass es jetzt heißt, es würde eine Challenge im Internet kursieren, die Kinder und Jugendliche in den Selbstmord treibt. Die Regeln sind dabei ziemlich einfach. 50 Tage, 50 Aufgaben. Jede dieser Aufgaben treibt die Teilnehmer näher an den eigenen Suizid. Es fängt harmlos an. Wer teilnehmen möchte, aus welchem Grund auch immer und sei es nur Neugier, muss sich in einschlägigen Foren oder Gruppen an einen Spielleiter, den sogenannten Kurator, wenden. Dieser meldet sich dann zurück und macht dem Spieler erstmal klar, wenn du das Spiel beginnst, gibt es kein Zurück mehr. Was das bedeutet, müssen viele Spieler schnell erfahren. Wollen sie aussteigen, behauptet der Kurator, alles über ihre Familien zu wissen. Genug, um ihren liebsten Menschen etwas anzutun. Aus Angst bleiben die Spieler dabei. Die Aufgaben erhalten sie dabei immer um 4.20 Uhr nachts. Sie beginnen harmlos. Zuerst müssen die Spieler sich stundenlang Horrorfilme ansehen, dann Gewaltvideos. Das dient dazu, die Hemmschwelle zu senken, Scham und Selbstekel zu erzeugen. Schleichend werden die Aufgaben allerdings immer persönlicher und auch immer brutaler. So müssen die Spieler sich beispielsweise selbst verletzen. Es gibt auch einzelne Berichte darüber, dass ihnen Tierquälerei aufgetragen wird. Später im, in Anführungsstrichen, Spiel müssen sie auch einen Abschiedsbrief schreiben oder, so heißt es, eine Liste der Gründe, aus denen sie aus dem Leben scheiden wollen. Gegen Ende müssen sie sich dann einen Ort für ihren Suizid aussuchen und diesen auch aufsuchen und fotografieren. Und die 50. Aufgabe ist dann eben, sich selbst umzubringen. Zu diesem Zeitpunkt sollen die Spieler dann schon so gehirngewaschen und auch demoralisiert sein, dass sie innerlich keinerlei Gegenwehr mehr leisten können. Es wird davon ausgegangen, dass manche Spieler sich auf das Spiel einlassen, ohne wirklich zu wissen, was sie erwartet. Oder weil sie eben einfach nur neugierig sind und denken, sie können es jederzeit stoppen. Es soll aber auch Spieler geben, die eben diesen Wunsch haben, sich das Leben zu nehmen und denken, mit Hilfe des Spiels wird es für sie leichter. Und manche spielen auch mit, weil ihnen der Gedanke einer Community von Gleichgesinnten so gut gefällt. Zumindest sind das die angeblichen Gründe. Das Gerücht von diesem Spiel macht jetzt auf jeden Fall im Internet die Runde, genau wie die Info, dass Rina Pajenkova dieser Challenge zum Opfer gefallen sein soll. Das würde ja damit zusammenpassen, dass sie sich schon am Tag vor ihrem Selbstmord an den Gleisen fotografiert hat, denn das könnte ja diese Aufgabe gewesen sein, bei der sie sich den Ort ihres Todes ausgesucht und davon ein Foto gemacht hat, um es ihrem Kurator zu schicken. Denn, und das ist jetzt ganz wichtig, der Kurator überwacht die Spieler die ganze Zeit über. Die ganzen 50 Tage lang. Man muss ihm jede erfüllte Aufgabe zuschicken, damit er überprüfen kann, dass man sie auch ausgeführt hat. Also auch zum Beispiel Fotos von den vorgenommenen Selbstverletzungen. Und es ist ja offensichtlich, dass die Spieler sich dadurch dem Kurator gegenüber eben auch immer verletzlicher machen, weil er diese Fotos oder dieses Videomaterial von ihnen hat. Und das heißt jetzt nicht nur, dass Rina dieser Challenge zum Opfer gefallen sein soll, sondern dass bis zu 130 Jugendliche in ganz Russland durch die Challenge in den Tod getrieben worden sein sollen. Wenig später, nachdem die ersten Gerüchte aufgekommen sind, erscheint dann ein Artikel zu der sogenannten Blue Whale Challenge in der Novaya Gazeta. Dieser Artikel ist verfasst worden von der Journalistin Galina Musajeva. Sie trägt diese ganzen Behauptungen über die Challenge, die schon über 100 Kinder und Jugendliche in den Tod getrieben haben soll, zusammen. Sie redet beispielsweise auch mit Angehörigen. Aber was ist wirklich dran an dieser Challenge? Gibt es sie überhaupt? Oder hat Rina sich aus anderen Gründen, vielleicht wirklich wegen der Trennung von ihrem Freund oder aus anderen persönlichen Motiven, das Leben genommen? Und ist die Challenge am Ende nichts als ein Hoax?
An diesem Punkt sieht man jetzt ganz gut, wie machtvoll, aber auch wie verwirrend das Internet sein kann. Denn es ist so, dass man heute mit ein paar Jahren Abstand davon ausgeht, dass die Blue Whale Challenge zu diesem Zeitpunkt wirklich nichts als ein Hoax war. Also quasi eine Creepypasta, die jemand mit dem Tod von Rina ins Internet gestellt hat und die dann quasi zu ernst genommen worden ist. Kurz zur Erklärung für alle von euch, die nicht wissen, was eine Creepypasta ist. Es handelt sich dabei um eine im Internet verbreitete Gruselgeschichte, die allerdings oft so geschrieben ist, als wäre sie wirklich passiert. Und manchmal kommt es vor, dass Gerüchte umgehen, dass diese Geschichte auf wahren Ereignissen beruht. Und ein bekannter Mythos dieser Art ist Slenderman und ihr könnt uns ja mal Bescheid sagen, ob ihr euch dazu vielleicht auch eine Mystery-Folge wünscht. Es ist jetzt auf jeden Fall so, dass es bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Beweise dafür gibt, dass die Blue Whale Challenge wirklich existiert. Und auch im späteren Verlauf ist es mit den Beweisen teils schwer. Es gibt zum Beispiel eine Wissenschaftlerin, die sich im Internet auf die Spur dieser Kuratoren begeben hat und versucht hat, sie ausfindig zu machen. Und alle, auf die sie gestoßen ist, alle, deren Spuren sie zurückverfolgen konnte, haben sich hinterher als Jugendliche herausgestellt, und zwar in einem Alter zwischen 12 und 14 Jahren. Und sie meint, dass sie sich halt nicht vorstellen kann, dass diese wirklich in der Lage gewesen wären, die Challenge mit echten Spielern durchzuziehen. Es ist allerdings so, und auch das ist belegt, dass in der Folgezeit nach Rinas Tod mehrere Kinder und Jugendliche weltweit sterben. Und ihre Tode können eindeutig der Blue Whale Challenge zugeordnet werden. Und hier können wir jetzt den Bogen zurückschlagen zu Nadja aus den USA. Denkt mal an Nadjas Geschichte, an die Blauwalbilder, die sie kurz vor ihrem Tod gemalt hat, an die Botschaften, die sie in ihren Kunstwerken versteckt hat. I'm a Blue Whale oder Still Blue. Denkt an das Bild, das sie von Rina Pajenkova, dem angeblich berühmtesten Opfer der Blue Whale Challenge, gemalt hat. Und denkt unbedingt auch daran, wie sie ihre Mutter wenige Tage vor ihrem Tod gefragt hat, ob sie aufs Dach des Hauses klettern darf. Es taucht nun nämlich ein Foto auf dem zu sehen ist, wie Nadja auf dem Dach sitzt, wie sie die Beine in die Tiefe baumeln lässt und nach unten fotografiert. Und hier wird nun davon ausgegangen, dass das ihre Erfüllung der Aufgabe war, bei der sie einen Ort für ihren Suizid aussuchen und diesen fotografieren soll. Wie gesagt, es ist nicht öffentlich bekannt, wie Nadja gestorben ist. Ihre Familie hat allerdings die Vermutung, dass es sich bei dieser Fotografie um die Erfüllung dieser Aufgabe handelt. Auf jeden Fall ist es so, dass Nadjas Familie davon ausgeht, dass sie der Blue Whale Challenge zum Opfer gefallen ist. Und da ist sie bei Weitem nicht die Einzige. Es gibt weitere Familien, es gibt weitere Kinder, Fälle in Indien, Südamerika, in Europa. Es häufen sich überall Fälle von Kindern und Jugendlichen, die durch Suizid zu Tode kommen und bei denen eben Symbole, Fotos oder Aufzeichnungen gefunden werden, die für die Challenge sprechen. Einige haben sich ein Blauwal eingeritzt. Das soll eine weitere Aufgabe des Spiels sein. Und deswegen gilt es heute als sehr wahrscheinlich oder sogar als belegt, dass die Blue Whale Challenge tatsächlich existiert hat. Die Frage ist halt, hat sie schon existiert, als Rina Pajenkova starb? Oder entstand sie erst danach? Der Punkt ist, dass die 130 Suizide, die angeblich der Blue Whale Challenge anzurechnen sind, nicht bewiesen werden konnten. Es konnte zu der Zeit aber schon eine Häufung von Suiziden in Russland nachgewiesen werden. Sowas kann natürlich auch immer andere Gründe haben, wie zum Beispiel den sogenannten Werther-Effekt. Hier ist es so, dass wenn ein Selbstmord die Runde macht, dass es dann Nachahmungstäter gibt. Es ist aber faktisch auch so, dass rund um Rinas Suizid keine Beweise für die Blue Whale Challenge gefunden werden konnten. Rund um die späteren Suizide aber schon. Und deshalb geht man jetzt davon aus, dass die Blue Whale Challenge entweder in Russland bereits existierte und Rina schon ein Opfer dessen war und man es einfach nur nicht richtig beweisen konnte, weil sich die Täter eben gut versteckt haben. Oder aber, dass sich die ganze Sache durch den Kult um Rinas Tod, die Gerüchte und den damit verbundenen Zeitungsartikel verselbstständigt hat. dass es Leute gibt, die sich selbst zum Kurator gemacht haben, die ihre eigenen Selbstmordgruppen um sich herum aufgebaut haben und die es dann tatsächlich geschafft haben, Menschen in den Tod zu treiben.
Kehren wir zurück ins Jahr 2018. Jetzt haben wir mit euch den Punkt erreicht, an dem auch wir damals bei unserer Recherche irgendwann ausgekommen sind. Auch wir waren zunächst an dem Punkt, an dem wir uns gefragt haben, ob es die Challenge wirklich gibt oder ob sie nach wie vor nicht belegbar ist. Aber dann ist etwas passiert, was dem ganzen Thema nochmal einen ganz neuen Gehalt gegeben hat. Denn plötzlich standen überall in den Zeitungen Warnungen vor der Challenge. Hintergrund war, dass an mehreren deutschen Schulen unter Kindern und Jugendlichen von anonymen Absendern SMS und WhatsApp-Nachrichten eingingen. In diesen Nachrichten stand eine eindringliche Warnung vor der Challenge. Aber in Wahrheit waren sie praktisch Trojaner, durch die wer auch immer an die Nummern der Schüler kam und begann, ihnen die grausigen Aufgaben der Challenge zu schicken. Dies wurde dann von der Presse aufgegriffen. Die Blue Whale Challenge erhielt ganz neue Aufmerksamkeit und wie ein Monster unter dem Bett, das man mit Albträumen füttert, wurde sie größer und bekannter. Und was wir uns gefragt haben, ist, was für Menschen es sind, die solche Kuratoren werden wollen und die einen wie auch immer begründeten Lustgewinn oder irgendeinen anderen persönlichen Gewinn dadurch erlangen, andere Menschen in den Selbstmord zu treiben. Und an diesem Punkt haben wir dann natürlich weiter recherchiert, ob es Kuratoren gibt, über die man mehr herausfinden kann. Und tatsächlich ist es so, dass angeblich bekannt sein soll, wer die Blue Whale Challenge erfunden hat. Philipp Budeikin, auch bekannt unter den Aliasen Philipp Lies oder Fox, war ein 21-jähriger ehemaliger Psychologiestudent. Er behauptete, die Blue Whale Challenge ins Leben gerufen zu haben, um eine Art gesellschaftliche Säuberung vorzunehmen. Er bezeichnete seine Opfer als biologischen Abfall, den es zu beseitigen gelte. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen. Psychisch labile Kinder und Jugendliche waren für ihn also nicht lebenswert. Das ist natürlich reinste Nazi-Ideologie und das könnt ihr euch jetzt auf jeden Fall schon mal merken, denn dieser Punkt taucht hier nicht zum letzten Mal auf. Nach seiner Festnahme sagte Budeikin, er habe psychisch belastete Jugendliche gezielt angesprochen, um ihnen angeblich Hoffnung zu geben, bis er sie in sein Spiel gelockt und sie am Ende in den Suizid getrieben hat. Im Mai 2016 wurde Budeikin in St. Petersburg verhaftet. Während seiner Verhöre gestand er, mindestens 16 minderjährige Mädchen zum Suizid angestiftet zu haben. Allerdings konnten im Gerichtsverfahren lediglich zwei dieser Fälle rechtskräftig nachgewiesen werden. Im Juli 2017 wurde er zu 3 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt. Aber hier eine wichtige Seitennotiz. Es gibt bis heute Zweifel an der Schuld von Budeikin. Es ist nämlich so, dass er sich auch als Musikproduzent betätigte und so eine Art von okkulter Hausmusik produziert hat. Und es wird angenommen, dass er damit möglicherweise Autoritäten gegen sich aufgebracht hat, die diese Art von Musik nicht in der Öffentlichkeit wollten und dass man ihm eben deshalb die Straftaten angehängt hat. Das sind aber nur Gerüchte und es gibt dafür keine Beweise. Behaltet es aber trotzdem mal im Hinterkopf. Im Umfeld von Budeikin wurden weitere mutmaßliche Kuratoren festgenommen. Darunter ein russischer Postbote namens Ilya Sidorov, der behauptete, über 30 Jugendliche im Rahmen der Challenge beeinflusst zu haben, sowie ein Finanzanalyst, der verdächtigt wurde, eine Gruppe minderjähriger Mädchen in das Selbstmordspiel verwickelt zu haben. Die Ermittlungen zeigten, dass hinter der Blue Whale Challenge keine zentral gesteuerte Organisation stand, sondern lose vernetzte Einzeltäter, die sich an dem ursprünglichen Konzept orientierten und es jetzt eigenständig weitertrieben. Aus anfangs wenigen Kuratoren wurden mit wachsender Popularität der Challenge immer mehr. Die offizielle Opferzahl ist trotzdem schwer zu benennen. Laut der Journalistin, die den Artikel in der Novaya Gazeta schrieb, gab es in Russland mehr als 100 Teenager-Selbstmorde, nach denen unter den Bildern und Postings der Verstorbenen Blau-Weiß-Symbole und andere der Challenge zurechenbare Details auftauchten. Mehr als 9 Fälle werden aus Indien berichtet. Mindestens 2 aus Ägypten, mindestens 2 aus den USA und weitere auf der ganzen Welt. Ein trauriger Höhepunkt, 2 Mädchen sprangen Hand in Hand von einem Dach. Auch ihre Tode werden der Challenge zugerechnet, die womöglich erst ein Internetmythos war und dann zu etwas Echtem wurde. Und wie jeder weiß, das Internet vergisst nicht. Was einmal dort ist, bleibt auch dort. Und manchmal wird es wieder aufgegriffen, weitergesponnen, und zu etwas noch viel realerem und schlimmerem als zuvor.
Folsom, Kalifornien, Februar 2019. Pearl Woods lebt mit ihrer kleinen Familie ein ganz normales Leben. Ihre Tochter Zoe ist ein ruhiges Mädchen, das sich gerne mit sich selbst beschäftigt. Zoe ist im Autismus-Spektrum, aber nicht völlig in sich gekehrt. Zoe redet gerne mit ihrer Familie und stellt ihr viele Fragen. Normalerweise sind das typische, kindliche Fragen. Aber auf einmal beschäftigt sie sich mit Themen, die so gar nicht zu ihr passen. Mama, wo kommt Selbstmord her? Will sie wissen? Oder was passiert, wenn man ein Messer in die Steckdose steckt? Pearl wundert sich. Wie kommt Zoe auf solche Themen? Zoe wächst behütet auf. Traurige Themen wie der Tod kommen in ihrem Leben eigentlich noch gar nicht vor. Immer wenn sie sich eine kleine Belohnung verdient hat, dann darf sie auf ihrem iPad japanische Zeichentrickclips bei YouTube ansehen. Ansonsten bewegt sie sich eigentlich noch gar nicht im Internet. Zoe ist 12 Jahre alt, aber mit Instagram, Facebook und Co. hat sie noch nichts zu tun. Und 2019 ist auch der TikTok-Hype noch nicht so groß. Pearl denkt sich erstmal trotzdem nichts bei den Fragen ihrer Tochter. Irgendwo wird sie diese Themen wohl aufgeschnappt haben. Vielleicht aus den Gesprächen anderer Erwachsener. Wer weiß. Sie denkt dann auch nicht weiter darüber nach, sondern lebt einfach ganz normal mit ihrer Familie ihr Leben weiter. Bis zu einem erschreckenden Vorfall. An einem Wochenende schaltet Zoe plötzlich den Gasherd in der Küche der Wohnung ein. Sie entzündet aber keine Flamme, sondern lässt einfach nur das Gas ausströmen. Und das ist, wie ihr euch sicher denken könnt, unfassbar gefährlich. Die Küche füllt sich jetzt mit Gas und jeder Funke könnte jetzt zu einer Explosion führen. Glücklicherweise bemerkt Pearl die Gefahr und kann den Gashahn abdrehen. Sie reißt die Fenster auf, bevor etwas Schlimmeres passieren kann. Und schnell stellt sich jetzt heraus, dass es Zoe war, die den Gasherd aufgedreht hat. Nur warum? Das passt so gar nicht zu dem sonst eher zurückhaltenden Verhalten ihrer Tochter. Pearl stellt ihre Tochter jetzt zur Rede. Behutsam, wissend, dass die Kleine dicht machen könnte, wenn sie zu heftig auf sie einwirkt. Viel ist aus Zoe allerdings nicht herauszubekommen. Nur von einer Person spricht sie jetzt immer wieder. Von Momo. Pearl kann sich darauf keinen Reim machen. Zoe hat keine Freundin namens Momo und auch keinen Freund, der auf diesen Namen hört. Sie bekommt aus ihrer Tochter aber auch nicht heraus, wer diese Momo oder dieser Momo sein soll. Und so stellt sich erstmal wieder so etwas wie Normalität ein. Bis Pearl eines Tages, als Zoe gerade ihre YouTube-Videos schaut, ins Zimmer kommt und fast einen Herzinfarkt bekommt, als sie sieht, was da auf dem iPad-Bildschirm zu sehen ist. Es ist keiner der harmlosen japanischen Cartoons, die sich ihre Tochter sonst anschaut. Stattdessen schaut ihr eine verzerrte Fratze mit riesigen, runden Augen und einem dämonischen Lächeln im Gesicht entgegen. Sofort nimmt Pearl ihrer Tochter das iPad weg und sie fragt sie, was sie sich da ansieht. Und wieder bekommt sie die eine Antwort. Momo. Doch diesmal ist etwas anders. Zoe wirkt frustriert und sie sagt, Momo hat böse Videos gemacht, es war schlimm. Pearl kann sich keinen Reim darauf machen. Was hat es mit dieser boshaft grinsenden Grimasse auf sich? Wer ist dieses Wesen? Und wie ist es mit ihrer kleinen Zoe in Kontakt gekommen? Und wie verstörend muss der Anblick für das Kind gewesen sein, wenn sie schon Pearl dabei die Nackenhaare aufstellen? Ja, Sarah, und ich zeig dir jetzt mal dieses Bild. Beschreib das doch bitte mal. Also ich muss sagen, ich finde es auch einfach ganz gruselig. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich krieg da heute Nacht Albträume von.
Ja, das kann ich total verstehen. Und ich muss sagen, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, musste ich es auch erstmal wieder schließen, weil ich das einfach auch total unheimlich fand. Und was eigentlich das Lustige daran ist, ich bin da eigentlich ziemlich abgestumpft. Du, glaube ich, auch, weil du ja genau wie ich auch ziemlich viele Horrorfilme guckst. Dann hat man ja irgendwann so alle Arten von Monstern und so schon mal gesehen. Aber dieses Bild ist echt richtig unheimlich. Also dieses Gesicht ist einfach unheimlich. Ja, einmal für euch da draußen.
Ihr könnt euch das Bild jetzt auch bei Instagram angucken unter mordhoch2.truecrimepodcast und für alle anderen beschreibe ich es jetzt mal.
Es ist halt ein Frauengesicht mit langen schwarzen Haaren und Pony. Aber mit dem Gesicht stimmt halt was nicht. Also die Augen sind wirklich sehr weit aufgerissen. Man sieht eben so die ganzen Augäpfel. Die Augen gucken auch total starr. Man hat aber trotzdem nicht das Gefühl, dass die einen anblicken, sondern dass die mehr so ins Leere starren. Die Nase sieht halt so ein bisschen, ja, verstümmelt aus. Also man sieht die Nasenlöcher ganz doll und ansonsten ist gar nicht viel Nase da. Und der Mund, der hat halt so ein wirklich fieses, breites Grinsen, so ein V-förmiges Grinsen drauf. Und dadurch wirkt dieses Gesicht einfach total, ja, so total psycho, so irgendwie richtig böse und fies und zugleich irgendwie belustigt. Und ich glaube, hätte ich das irgendwie als Jugendliche gesehen oder als Kind sogar, dann hätte ich wirklich auch Albträume davon bekommen. Ja, und auch die Mutter von Zoe ist jetzt eben total erschrocken und sie fängt an zu recherchieren und findet dabei etwas Ungeheuerliches heraus. Seit einiger Zeit geht im Internet, so heißt es nämlich, eine neue Gefahr um. Es sollen in Kindervideos auf YouTube und auf anderen Plattformen gezielt diese Fratze hineingeschnitten werden, die unter dem Namen Momo kursiert. Und Momo soll Kindern und Jugendlichen Anweisungen geben. Entweder dazu, sich selbst zu verletzen, den Menschen und Tieren in ihrer Umgebung weh zu tun oder auch schlussendlich sich selbst umzubringen. Für das neuartige Phänomen gibt es auch schon einen Namen. Die Momo Challenge. Sie ist so etwas wie der Nachfolger der Blue Whale Challenge. Gerüchte über die Momo Challenge sind zuerst 2018 aufgekommen. Wir sind bei unserer Buchrecherche noch damit in Kontakt gekommen. Und es ließ sich dann gut beobachten, wie nach und nach in allen möglichen Ländern weltweit Eltern und Schüler von Schulen und anderen Einrichtungen vor der angeblich brandgefährlichen Challenge gewarnt worden sind. Und all diesen Warnungen lag das geisterhafte Gesicht von Momo bei, dessen Ursprung dann auch relativ schnell herausgefunden werden konnte. Es handelt sich dabei um Mother Bird, eine Skulptur des japanischen Künstlers Keisuke Aiso. Die Skulptur im Ganzen wirkt noch deutlich verstörender, denn zu dem dämonenartigen Gesicht kommen Hühnerbeine und ein insgesamt irgendwie grotesker, vogelartiger Körper. Auch das Gesicht selbst vereint Elemente eines Vogels und eines Menschen, was man auch sieht, wenn man es weiß. Also diese riesigen runden Augen, die winzige Nase, die ja fast gar nicht vorhanden ist, wie bei einem Vogel eben, sowie dieser V-förmig verzogene Mund, der, wenn man es weiß, ein bisschen wie ein Schnabel wirkt, das passt alles schon zu einer Mischung aus Vogel und Mensch. Keisuke Aiso, der war jetzt total erschrocken, als er erfuhr, dass seine Skulptur für die Momo-Challenge missbraucht wurde. Er erklärte, dass sowas nie seine Absicht gewesen sei und, kleine Randnotiz, er hat die Skulptur mittlerweile zerstört. Der Ursprung der Skulptur war also schnell gefunden, doch der Ursprung der Momo-Challenge konnte nie eindeutig zurückverfolgt werden. Selbst von den angeblich betroffenen Videos gibt es heute keinerlei gesicherte Kopien mehr. Es heißt, dass diese Clips damals so geschickt in harmlose Kindervideos eingebettet wurden, dass selbst die Sicherheitsfilter von YouTube sie nicht erkannt haben. Und YouTube hat ziemlich strenge Sicherheitsfilter, was man weiß, wenn man selber da hochlädt. Ja, und deshalb sollen jetzt weltweit zahlreiche Kinder und Jugendliche mit diesen Inhalten in Kontakt gekommen sein. Zusätzlich zu den Videos sollen auch Kettenbriefe kursiert sein, vor allem über WhatsApp. Diese Nachrichten seien angeblich ebenfalls im Namen von Momo verschickt worden, wobei als Profilbild stets das Fratzengesicht der Mother Bird-Skulptur diente. Auch in diesen Nachrichten sollen die Kinder und Jugendlichen zu verstörenden oder gefährlichen Handlungen aufgefordert worden sein. Das Spannende ist jetzt, die Momo-Challenge gilt heute ganz offiziell als Hoax. Aber wenn man genauer recherchiert, stößt man auf zahlreiche Familien, die überzeugt sind, dass ihre Kinder der Challenge zum Opfer gefallen sind. Eine Zehntklässlerin in Indien soll sich die Pulsadern aufgeschnitten und sich anschließend erhängt haben. Ihre Familie berichtet später, dass das Mädchen zuvor aufgeregt gewesen sei, weil sie angeblich das letzte Level des Momo-Spiels erreicht habe. Wir können jetzt davon ausgehen, dass die Angehörigen nicht wussten, worum es sich bei dem Spiel handelte. Eine 12-Jährige in Buenos Aires soll sich ebenfalls erhängt haben, und zwar im Garten ihrer Eltern. Ein 14-Jähriger in Frankreich soll sich laut seinem Vater ebenfalls aufgrund der Challenge umgebracht haben. Zwei weitere junge Menschen, 18 und 26 Jahre alt, sollen sich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen im August 2018 in Indien umgebracht haben.
Auch sie sollen zuvor das Momo-Spiel gespielt haben.
Und das sind jetzt nur die Ergebnisse einer kurzen Google-Recherche. Wer weiß, wie viele potenzielle Opfer es da draußen noch gibt. Doch die wichtigste Frage ist eigentlich, was war zuerst da? Die Momo-Challenge oder die Angst vor der Momo-Challenge? Gehen wir nochmal zurück zur Blue Whale-Challenge.
Hier hat es zwar die Verhaftung von Philipp Budeikin gegeben und ein paar wenigen weiteren Leuten. Es scheint aber so, als hätten sich im Verlauf der Medienkampagne rund um die Challenge immer mehr Leute damit beschäftigt, wodurch es auch zu mehr Kuratoren kam, die potenziell Kinder und Jugendliche in das Spiel lockten. Noch dazu kommt, dass ja bis heute nicht zweifelsfrei bewiesen ist, ob die Challenge vor der Berichterstattung darüber überhaupt wirklich existierte. Und auch bei der Momo-Challenge könnte es durchaus möglich sein, dass zuerst die Panik existierte, die aufgrund eines Hoax verbreitet wurde, und dass sich erst danach das Prinzip der Momo-Challenge verselbstständigte und düstere Gestalten im Internet auf die Idee kamen, wirklich Kinder und Jugendliche in tödliche Fallen zu locken. Aber wie kann das sein, dass Internetphänomene sich weiterentwickeln zu realen tödlichen Bedrohungen, bei denen es am Ende tatsächliche Opfer gibt, bei denen die Familien überzeugt sind, dass diese Phänomene dahinter stecken? Also denk mal zurück an Nadja oder eben auch jetzt an Zoe, die mit etwas Pech das Haus ihrer Familie in die Luft gejagt hätte. Um zu verstehen, wie es von Gerüchten im Netz zu diesen realen Unglücksfällen kommen konnte, müssen wir uns einmal das Phänomen der Moral Panic ansehen.
Es handelt sich dabei um ein gesellschaftliches Phänomen, bei dem ein bestimmtes Verhalten, eine Gruppe von Menschen oder ein kulturelles Ereignis, also so wie hier, als eine ernsthafte Bedrohung für die sozialen Normen, Werte oder die öffentliche Ordnung wahrgenommen wird. Und das oft übertrieben oder unbegründet. Ein Beispiel dafür ist die Panik vor der Rockmusik in den 50er und 60er Jahren. Vor allen Dingen in den USA, da ging man nämlich davon aus, dass Elvis Presley und andere frühe Rock'n'Roll-Künstler die Jugend verderben würden, weil ihre Texte so rebellisch wären und weil sie eine sexuelle Ausstrahlung hätten. Das führte damals dazu, dass Konzerte verboten oder streng überwacht worden sind, obwohl es natürlich keinerlei Beweise dafür gegeben hat, dass Elvis oder sonst wer in irgendeiner Form die Jugend verdorben hätte. Dann gab es ein ähnliches Phänomen in den 80ern und 90er Jahren. Damals ging es um Metal-Musik. Und zwar hieß es damals, dass Metal-Bands in ihre Lieder sogenannte subliminale Botschaften einbauen würden, die zu Selbstmord oder Gewalt anregen würden. Das beispielsweise durch verkehrt herum aufgenommene Verszeilen in ihren Songs. Man musste dann also die Platte rückwärts abspielen, um diese Botschaft zu hören. Und auch hierfür gibt es gar keine Beweise, beziehungsweise ein oder zwei Bands haben das vielleicht mal als Joke gemacht. Aber es gibt keinerlei Beweise dafür, dass da eine Bewegung hintersteckte, die Jugendliche zu Gewalt und Selbstmord anregen wollte. Interessant ist aber, dass auch damals schon das zentrale Thema Gewalt und Selbstmord waren. Genau wie heute bei den Challenges. Also man kann sagen, dass sich aus der damaligen Kulturszene, die eben noch viel stärker von Musik bestimmt wurde, weil das damals natürlich ein großes Massenmedium war, das viele Menschen zusammengebracht hat, dass sich das jetzt übertragen hat aufs Internet. Internet ist ja heute das große Massenmedium. Und immer noch sind die Kernpunkte eben Gewalt, Gewalt gegen sich und Gewalt gegen andere. Spannend ist in dem Zusammenhang auch, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich, dass damals subliminale Botschaften in die Musik eingebaut worden sein sollen. Und genau das heißt es jetzt auch bei der Blue Whale Challenge. Hier heißt es, dass die Anweisungen von den Kuratoren bzw. die Horrorfilme und die Gewaltvideos, die die Spieler sich anschauen müssen, solche Botschaften enthalten. Und jetzt erstmal eine kurze Erklärung dazu, was subliminale Botschaften überhaupt sind. Das sind versteckte Reize, die ganz kurz und ganz schwach sind. Man nimmt sie nicht bewusst wahr, aber das Unterbewusstsein nimmt sie schon wahr. Das können zum Beispiel geheime Nachrichten, Musik, Film und Werbung sein. Zum Beispiel, wenn in einem Werbespot ganz kurz das Wort kaufen eingeblendet wird. Also wirklich nur so ganz kurz, dass es nur das Gehirn wahrnimmt, aber das Auge selbst nicht. Dann soll einen das dazu bringen, ein Produkt kaufen zu wollen. Solche Botschaften soll es damals auch in der Musik gegeben haben und jetzt eben auch bei der Blue Whale Challenge. In einem Gewaltvideo wird kurz der Text »Das Leben ist nicht lebenswert« eingeblendet und dieser soll sich bei den Zuschauern eben festsetzen. So lässt sich vielleicht erklären, warum manche Spieler bis zur letzten Spielstufe gegangen sind. Suizide gibt es zwar immer wieder, aber die meisten Menschen haben eine große Hemmschwelle, sich selbst etwas anzutun. Und diese Hemmschwelle soll unter anderem dadurch gesenkt worden sein.
Aber zurück zum Thema Moral Panic. Dieses Phänomen gibt es, wie ihr jetzt gesehen habt, schon sehr lange. Aber es hat sich durch die Internetkultur verändert. Früher, in den 50ern, 60ern oder auch 80ern, wurden solche negativen Hypes vor allem über die Presse verbreitet und man hat sich dann im Bekanntenkreis darüber unterhalten. Das flaute dann aber wieder ab, weil es eben von groß auf klein ging. Erst stand es in der Zeitung, dann wurde es von den Menschen aufgenommen, die sich dann im kleinen Kreis darüber austauschten, sich aufregten, eine Meinung bildeten und ihre persönlichen Konsequenzen zogen. Also zum Beispiel, finde ich Quatsch oder sollte ich meine Kinder lieber nicht mehr auf Rockkonzerte gehen lassen? Aber das war's dann auch. Heute aber gibt es das Internet, das quasi wie ein riesiger Katalysator wirkt. Sobald etwas hineingeworfen wird, wächst es immer weiter. Denn es ist ja jetzt nicht mehr so, dass der Kreis der Menschen, mit dem man sich über Themen unterhalten kann, begrenzt ist, sondern wir sind alle weltweit miteinander vernetzt und diese Vernetzung hat eben den Effekt, dass Themen auch immer mehr Menschen erreichen. Dass viel mehr darüber diskutiert wird, dass sie auch von Leuten übernommen werden, die dann zum Beispiel Kunst daraus machen. Zu Blue Whale Challenge und zu Momo Challenge gibt es auch ganz viel in Anführungsstrichen Fanart und manche kommen dann eben auf den Gedanken, selbst etwas daraus zu machen. Im allerschlimmsten Fall sind das Menschen, die sich davon angezogen fühlen, dass sie über diese Challenges, die vielleicht als Hoax begonnen haben, Macht über andere ausüben können, und zwar auf eine sehr dunkle und sehr intensive Art und Weise. Dass sie nämlich labile Menschen dazu bringen können, anderen und sich selbst etwas anzutun. Und das über alle Grenzen hinaus. Und mit diesem Stichwort machen wir jetzt einen Zeitsprung zum Jahr 2025. Zu heute. Für uns ist viel Zeit vergangen. Wir haben die Recherche längst abgeschlossen, das Buch ist erschienen und wir haben nicht geglaubt, dass wir von diesen Challenges nochmal etwas hören werden. Aber da haben wir falsch gedacht. Wie sich jetzt herausgestellt hat, scheint es vielmehr so, dass gewisse Leute im Netz diese Hypes damals sehr genau verfolgt haben und dann etwas Neues daraus kreiert haben. Ein System, einen Wettkampf, eine Weltanschauung und sogar einen Kult. Etwas, das noch viel größer ist, als es die beiden Bedrohungen zuvor jemals waren. Und das wollen wir uns jetzt ansehen.
Ein Küstenstädtchen südlich von Seattle. Umgeben von den beeindruckenden Cascade Mountains und riesigen, immergrünen Nadelwäldern wirkt das Leben hier ruhig, friedlich und naturverbunden. Im Sommer hört man den Wind durch die Bäume rascheln. Im Winter bedecken dicke Flocken die Bergwipfel. Am 19. August 2008 wird hier ein Mädchen geboren. Zwei ältere Brüder hat sie schon, ein jüngerer wird bald folgen. Ihr Vater ist West Point-Absolvent und heute Manager eines großen Unternehmens. Ihre Mutter arbeitet im Gesundheitswesen und beschäftigt sich dort mit suizidgefährdeten Teenagern. Sie ahnt nicht, dass das, was sie tagtäglich zu verhindern versucht, zur tödlichen Gefahr für ihr eigenes Kind werden wird. Die Kindheit der Tochter verläuft zunächst einmal ganz normal, ganz unauffällig. Sie ist kreativ, lebt sich gerne aus, hat viel Fantasie und auf eine ganz unaufdringliche Art und Weise ihren eigenen Kopf. Sie liebt Tiere, vor allen Dingen Vögel und besonders ihren Papagei Mel. Niemand ahnt zu diesem Zeitpunkt, dass sie ein Geheimnis mit sich herumträgt, das sie bisher noch keinem verraten hat. Doch dann kommt Covid-19. Genau wie auf der ganzen Welt wird auch in dem kleinen Städtchen an der Küste das Leben nach und nach heruntergefahren. Nachmittage, an denen die Familie zusammen an der kleinen Marina des Städtchens sitzt und zusammen Eis isst, können erstmal nicht mehr stattfinden. Alle müssen zu Hause bleiben, sich isolieren. In dieser stillen Zeit kommt es dazu, dass die Tochter der Familie ihr großes Geheimnis verrät. Es kostet die mittlerweile 11-Jährige einiges an Überwindung, aber schließlich verrät sie ihrer Familie, dass sie sich gar nicht als Mädchen fühlt und das auch nie getan hat. Für die Eltern ist die Transgender-Identität ihres Kindes überhaupt kein Problem. Sie nehmen den Jungen an, so wie er ist, lassen sich sofort auf eine Namensänderung ein. In der Presse wird der Junge später als Tim bekannt sein und deswegen nennen wir ihn hier auch so. Tim kann ab sofort sein, wer er wirklich ist. Und seine Familie, die kommt damit bestens zurecht, denn es ändert ja nichts an seiner Persönlichkeit. Immer noch ist Tim kreativ. Beispielsweise häkelt er gerne. Und auch im Internet ist er gerne auf Seiten unterwegs, die sich mit Kunst beschäftigen. Unter anderem ist er auch bei Discord unterwegs, einer Plattform, die wie eine Mischung aus einem Forum und einer Chat-App wie beispielsweise WhatsApp funktioniert. Es ist dort sehr leicht, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und das kommt Tim jetzt auch sehr zugute. Denn mit dem Lockdown und das Verrät seiner Familie kommt er überhaupt nicht gut klar. Die Isolation ist schlimm für ihn und nach macht sie ihn depressiv. Tim ist aber nicht nur niedergeschlagen und antriebslos, sondern das Krankheitsbild bei ihm nimmt auch schnell sehr gefährliche Züge an. Er beginnt sich selbst zu verletzen und er begeht auch mehrere Suizidversuche. Seine Eltern sind jetzt natürlich in heller Panik. Sie möchten ihrem Sohn helfen, möchten ihn auf gar keinen Fall verlieren. Und so sprechen sie mit ihm und sorgen dafür, dass er Hilfe bekommt. Er wird in verschiedene Kliniken eingewiesen, wo er intensive Therapieprogramme durchläuft. Aber sie helfen nicht, denn dort in den Kliniken fühlt sich Tim nur noch viel eingesperrter. Da ist es noch besser, zu Hause zu sein und dort mit den Menschen zusammen zu sein, die ihn lieben und die er liebt. Und so holen seine Eltern ihn zurück. Immer und immer wieder. Und wenn es wieder schlimmer wird, dann kommt er wieder in eine Klinik. Aber eine richtige, dauerhafte Besserung stellt sich leider nicht ein. Vor allem Tims Mutter fühlt sich absolut hilflos. Sie kann es nicht verstehen, dass sie tagtäglich auf der Arbeit Kindern und Jugendlichen wie ihm hilft, dass sie ihrem eigenen Kind aber nicht helfen kann. Und sie ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, wie schlimm es in Wahrheit ist. Sie ahnt nicht, dass es ihr und ihrem Mann nie gelingen wird, Tim aus dem Gefängnis seiner Krankheit zu holen. Auch seine Brüder werden es nicht schaffen. In einer kalten Januarnacht steht Tim, der wegen seines psychisch angeschlagenen Zustands mit dem Schlafzimmer seiner Eltern schläft, nochmal auf, weil er, wie er sagt, hungrig ist. Das macht er wohl öfter und seine Eltern sorgen sich nicht. Doch diesmal schleicht Tim nicht zum Kühlschrank, er schleicht aus dem Haus. Gegen 4.40 Uhr erreicht Tim zu Fuß einen Supermarktparkplatz, etwa 1 Kilometer von seinem Zuhause entfernt. 4.40 Uhr, diese Zeit ist uns sofort aufgefallen, denn erinnert euch, die Aufgaben der Blue Whale Challenge, die wurden immer nachts um 4.20 Uhr übermittelt. Und vielleicht war es auch in dieser Nacht bei Tim der Fall. Möglicherweise leben Fragmente der ursprünglichen Challenge auf diese Weise weiter. Sicher wissen können wir das allerdings nicht. Was dagegen sicher ist, ist, Tim hat ein Seil dabei. Er wurde darauf hingewiesen. Tim knüpft jetzt aus dem Seil eine Schlinge. Dann stellt er sein Handy auf und schaltet die Kamera ein. Und so filmt sie, wie sich der 13-Jährige auf dem menschenleeren Parkplatz, ganz so, als wäre nichts dabei, das Leben nimmt. Um 4.42 Uhr erhängt Tim sich selbst. Er wird nur 13 Jahre alt. Um 5 Uhr wird er von Mitarbeitern des Supermarktes gefunden, doch leider zu spät. Wenig später steht die Polizei vor dem Haus seiner Eltern. Doch auch die können nichts mehr ausrichten. Tim ist fort. Er hat seine ganze Familie, seinen Papageien, sein geliebtes Häkelzeug und seine ganze Zukunft hinter sich gelassen, nachdem er im Internet zermürbt wurde. Ganze 7 Monate lang. Bis er keine Kraft mehr hatte, am Leben bleiben zu wollen. Seine Eltern werden später auf einen Gedenkstein für ihn schreiben. Die kürzesten Geschichten sind manchmal die schönsten. Sie werden fassungslos zurückbleiben, genau wie der Rest seiner Familie. Sie alle werden nicht verstehen können, wie es trotz aller Hilfsversuche und trotz der engen Bindung von Tim zu seinen Eltern und zu seinen Geschwistern dazu kommen konnte, dass sie ihn verloren haben. Und wenn sie erfahren, an wen oder an was sie ihn verloren haben, dann wird ihre Trauer umschlagen in hilflose Wut. Denn Tim, das ist der Junge, über den wir am Anfang dieser Folge schon geredet haben. Tim ist das mutmaßliche Opfer von White Tiger. Ja, und hier stoppen wir jetzt auch erstmal mit der Vorgeschichte. Wir hoffen, dass wir euch jetzt einigermaßen gut mitnehmen konnten, dass ihr verstanden habt, wie diese Selbstmord-Challenges überhaupt entstanden sind. Und in der nächsten Folge werden wir dann speziell auf White Tiger und das Netzwerk 764 eingehen. Ja, aber bevor wir jetzt hier zum Schluss kommen, Sarah, sag mir bitte mal, wie dramatisch ist das, wie frustrierend ist das und wie schrecklich ist das, dass Tims Mutter mit suizidgefährdeten Kindern und Jugendlichen arbeitet und ja, dass sie dann ihren eigenen Sohn an den Selbstmord verliert.
Boah, ich finde das so schlimm. Ich kenne das aus dem Umfeld von Anorexie-Erkrankten oder von Erkrankten an anderen Essstörungen. Da hört man das ja eigentlich sogar öfter mal, dass die Eltern beruflich was in dem Bereich machen, im Ernährungsbereich, und trotzdem bei der Magersucht oder bei einer anderen Essstörung der eigenen Kinder nichts machen können. Und das ist ja schon ganz schlimm. Aber wenn es sogar darum geht, dass das eigene Kind sich umbringt, ja, ganz schrecklich. Also ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie Tims Mutter sich da gefühlt haben muss.
Ja, mich hat das auch sofort daran erinnert, an Eltern mit Kindern, die eine Essstörung haben und wo die Eltern aber genau in diesem Bereich tätig sind. Ich glaube, da haben wir mal zusammen eine Doku drüber gesehen, deswegen kommt uns das wahrscheinlich gerade beiden so in den Sinn.
Und ich finde das nochmal extra tragisch, weil Tims Eltern eigentlich so tolle Eltern sind. Also alles, was man über das Familienleben so liest und auch wie unkompliziert sie damit umgegangen sind, als er sich als Transgender geoutet hat. Also auf einmal war ihre Tochter dann ihr Sohn, obwohl sie das vorher auch, glaube ich, nicht gedacht oder geahnt haben. Aber sie haben ihn einfach so genommen, wie er ist. Und sowas ist ja eigentlich immer super. Und da geht man eigentlich immer eher von einem intakten Familienleben aus. Und ich finde es einfach so dramatisch, dass sie trotz aller Fürsorge ihn nicht retten konnten, sondern ihn an dieses, ja, Monster im Internet verloren haben. Ich stelle mir das aber generell auch ganz, ganz schwierig vor, heutzutage als Eltern irgendwie zu regulieren, was und wie viel ihre Kinder im Internet machen. Weil wenn man sich die ganzen Opfer dieser Challenges, über die wir heute gesprochen haben, mal ansieht, die sind ja immer über ihr Handy oder im Internet daran geraten. Und ja, das Internet ist halt heute so ein essentieller Teil des Lebens. Ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht, da heute noch irgendwie regulierend einzugreifen. Weißt du denn noch, wie das bei dir war mit 13, 14 und dem Internet? Durftest du da machen, was du wolltest im Prinzip, oder hat deine Mutter da drauf geachtet?
Also meine Mutter hat definitiv drauf geachtet. Das ist aber auch sowieso eher so, dass wir so ein freundschaftliches Verhältnis haben. Also als ich meinen ersten PC bekommen habe, wir haben dann auch zusammen da dran Spiele gespielt. Und ja, wenn ich dann gechattet habe, dann war sie auch sehr oft dabei. Also es war jetzt nicht so, dass sie dann dabei saß und dann so Satz für Satz mitgelesen hat oder so. Aber sie war dann schon auch im selben Zimmer und ja, hat da so ein bisschen Augenmerk drauf gehabt und eben auch mit mir darüber gesprochen, was ich da mit wem geschrieben habe. Und auch als ich dann ein bisschen älter war, obwohl da 14, glaube ich, war das, dann ja, gibst du ja auch schon mal so deine Handynummer raus und so. Das ist auch so ein bisschen überwacht worden, aber nicht auf eine schlimme Art, würde ich sagen, sondern auf, ja, auf so eine gute Art. Also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt kontrolliert gefühlt. Ich habe mich einfach sicher gefühlt. Ich hatte aber auch genug Privatsphäre und genug Freiraum, aber ich glaube, ja, zu dem Zeitpunkt wäre das einfach, also es hätte bei uns einfach nicht so passieren können, dass ich da in irgendwas abrutsche oder mich mit irgendwelchen Leuten umgebe, die es schlecht mit mir meinen.
Ja, das war wahrscheinlich damals ein großer Vorteil, dass Internet halt erstmal so zu Hause stattgefunden hat, ne? Und auch nicht am Laptop, den man jetzt überall mit hinnehmen konnte, sondern in der Regel an einem PC, der an einer festen Stelle stand und wo man dann als Eltern natürlich auch immer so ein bisschen über die Schulter gucken und Zugriff haben konnte.
Klar, aber mittlerweile ist das natürlich einerseits alles viel, viel komplexer und andererseits, wie du gerade schon gesagt hast, kann jeder mit seinem Handy ins Internet, jeder mit seinem Handy alles empfangen, ist ständig online, auch in der Schule schon und so. Und das war bei uns früher ja einfach nicht so. Da hattest du, ja, in der Regel deine Freunde, dein soziales Umfeld einfach draußen. Wenn du dich mit jemandem getroffen hast, dann war das draußen. Alles hat in der Stadt stattgefunden oder in deinem Wohnviertel oder so. Und Internet spielte da ja wirklich nur eine Rolle am Rande. Internet war vielleicht mal so, ja, wenn du abends Langeweile hattest, warst du vielleicht mal eine Stunde im Internet. Oder das war aber nicht so eine Freizeitbeschäftigung, wie das heute ist.
Ja, und auch wenn das Internet viele Vorteile hat, die wir ja auch selber nutzen, zum Beispiel dadurch, dass wir diesen Podcast einfach so produzieren und für euch hochladen können, muss man sagen, war das in gewisser Hinsicht vielleicht auch ganz gut so. Für heute verabschieden wir uns jetzt aber erstmal von den Abgründen des Internets und bevor die Folge endet, haben wir jetzt wie immer noch unseren Crime-Flashback für euch. Dabei handelt es sich um ein Verbrechen, das sich am gleichen Tag ereignet hat, an dem auch unsere Folge erscheint, aber in einem anderen Jahr. Eine laue Sommernacht im Juli 2011, in einem gepflegten Haus in Koblenz-Horchheim. Der 75-jährige Heinrich S. steht nachts auf und geht Richtung Bad. Alles ist still. Aber beim Zurückgehen ins Schlafzimmer trifft ihn plötzlich eine Serie von Messerstichen. Seine Frau Waltraud, 68, wird vom Lärm geweckt und wenig später ist auch sie tot. Einen Tag danach werden die Leichen gefunden. Vom Sohn des Ehepaars und dessen Frau, die zu einem Überraschungsbesuch vorbeigekommen waren. Sofort informieren sie die Polizei. Spuren werden gesichert, doch im Grunde gibt es kaum welche. Keine Anzeichen für einen Einbruch oder ein räuberisches Motiv. Auch Feinde hatte das Ehepaar nicht.
Wochenlang herrscht Ratlosigkeit. Dann ein erster Hinweis. Ein Motorradfahrer erinnert sich, in der Tatnacht ein Auto mit einem niedersächsischen Kennzeichen in der Gegend gesehen zu haben. Die Spur führt nach Haaren im Emsland, zur Schwiegertochter der Opfer. Henrike S., 1,90 Meter groß, zweifache Mutter. Sie hatte mit ihrem Mann ein finanziell eher schwieriges Leben, während die Schwiegereltern ein Vermögen von rund 1,7 Millionen Euro besaßen. Der Sohn war Alleinerbe. Die Ermittler rekonstruieren, Henrike fuhr in der Nacht 350 Kilometer nach Koblenz, betrat mit einem Schlüssel das Haus und tötete die beiden im Schlaf. Dass sie es war, die die Leichen fand, soll sie absichtlich so geplant haben, damit eventuelle DNA von ihr am Tatort nicht auffällt. Der Prozess gilt als umstritten. Es gibt keine direkten Beweise, nur Indizien. Doch das Gericht sah diese als stimmig genug. Am Ende steht das Urteil. Lebenslange Haft, besondere Schwere der Schuld. Damit ist auch eine vorzeitige Entlassung ausgeschlossen. Henrike S. beteuert bis heute ihre Unschuld. Nach dem Urteil bricht sie im Gerichtssaal in Tränen aus. Der Fall wird Jahre später im Fernsehen wieder aufgerollt, in einer Doku mit dem bekannten Profiler Stefan Harbort. Zweifel werden laut, aber eine Revision bleibt erfolglos. Das Urteil ist rechtskräftig. Ja, und das war unser heutiger kurzer Crime-Flashback. Wie immer könnt ihr uns gerne in den Kommentaren wissen lassen, wenn wir diesen Fall ausführlich für euch aufarbeiten sollen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr unserer heutigen Folge eine gute Bewertung dalasst, wenn ihr uns auf Instagram folgt, wenn ihr unseren Podcast abonniert, das ist das Wichtigste überhaupt, denn je mehr Abonnenten wir haben, desto sichtbarer sind wir auch. Und da freuen wir uns natürlich, wenn wir ganz, ganz viele Leute da draußen erreichen.
Ja, also von mir auch tschüss und ich hoffe, dass ihr dann nächste Woche wieder einschaltet und euch den zweiten Teil unserer Folge anhört, denn dann ja, wird's richtig, richtig aktuell, aber dieser kleine Vorlauf, der musste jetzt wirklich dringend sein. Also tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.